Deutschlandfunk Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann am Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zum Marktplatz. Wenn man sich alte Science-Fiction-Filme anschaut, dann waren manche Dinge offenbar ganz klar. Im 21. Jahrhundert, da können Autos fliegen und telefoniert wird nicht etwa mit einem altmodischen Telefon mit Hörer und Wählscheibe, sondern über Videobildschirme. Videotelefonie, da kann man sich gut in die Augen schauen und ganz entspannt sprechen. Naja, das mit den fliegenden Autos, das hat bisher noch nicht so ganz geklappt und das ist vielleicht auch ganz gut so. Aber die Videotelefonie, die setzt sich tatsächlich immer mehr durch. Die passende Technik haben die meisten Menschen dafür schließlich längst in der Hosentasche. Denn mehr als ein Smartphone braucht es dafür eigentlich gar nicht. Und gerade in den vergangenen Monaten haben Videotelefonate und Videokonferenzen einen regelrechten Boom erlebt. Denn die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie, die haben viele Menschen mit Smartphone, Tablet und Laptop überbrückt. Auf der Arbeit, in virtuellen Abteilungssitzungen und Kunden- oder auch Bewerbungsgesprächen, in Schulen und Universitäten, im Fernunterricht, per Videochat, aber eben auch im privaten Bereich. Da haben immer mehr Menschen das Internet für die entspannte Kontaktpflege in Corona-Zeiten entdeckt. Sei es im ganz kleinen Rahmen, der Videoanruf mit den Eltern oder Großeltern, garantiert Corona-frei und ohne irgendwelche Ansteckungsgefahren. Oder auch in größeren Runden, in virtuellen Familientreffen, bei Online-Weinabenden mit Freunden oder auch bei Vereinssitzungen oder Stammtischen per Internetkonferenz. Wir wollen heute im Marktplatz ein wenig Bilanz ziehen. Was klappt gut bei der Geselligkeit per Internet? Welche Programme und Plattformen haben sich bewährt und wo hakt es vielleicht noch? Unser Thema deshalb heute im Marktplatz. Chatten, spielen, Videotelefonieren, gesellig sein mit Laptop und Smartphone. Als Experten sind mir dafür dieses Mal zugeschaltet aus unserem Berliner Funkhaus. Lisa Hötgen von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Frau Hötgen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Marktplatz.
Dankeschön.
Der zweite Experte sollte uns prinzipiell aus München zugeschaltet sein, aber ich glaube, die Leitung steht noch nicht. Der Herr Pietsch vom Verein Generationengerechtes Wohnen, mit dem sprechen wir gleich dann hoffentlich auch noch. Er ist Dozent für Smartphone- und Tablet-Kurse für Senioren. Aber mein dritter Gast, Kim Sartorius vom Computermagazin CT, sie ist uns aus Hannover zugeschaltet und kennt sich mit den technischen Fragen rund um Videokonferenzen und Online-Spiele gut aus. Hallo Frau Sartorius, schön, dass Sie dabei sind und willkommen in unserer virtuellen Expertenrunde.
Ja, danke, guten Morgen.
Und wie immer möchten wir natürlich auch von Ihnen wissen, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Erfahrungen mit der Geselligkeit per Internet gemacht haben. Welche Tipps und Anregungen können Sie mit uns teilen? Und wo gibt es vielleicht auch Probleme und Fragen rund um das Geselligsein per Internet mit Smartphone, Tablet und Laptop? Nutzen Sie vielleicht Videochats oder andere Werkzeuge schon länger, beispielsweise um Kontakt zu halten mit Freunden und Bekannten in fernen Städten oder Ländern? Oder haben Sie in den vergangenen Monaten angefangen, Corona-bedingt an virtuellen Vereinssitzungen, Weinabenden oder Familientreffen teilzunehmen? Oder haben Sie vielleicht sogar selbst welche organisiert? Haben Sie soziale und vor allem räumliche Distanz zu Freunden vielleicht auch häufiger mit Videoanrufen überbrückt? Sich vielleicht auch zu gemeinsamen Spielerunden verabredet? Rufen Sie uns an und erzählen Sie uns, was hat gut geklappt, was ist schiefgelaufen, was fehlt Ihnen, was gefällt Ihnen gut bei der Geselligkeit per Internet? Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Unser Thema heute im Marktplatz: Chatten, Spielen und Videotelefonieren, gesellig sein mit Laptop und Smartphone. Kim Sartorius, Sie arbeiten für das Computermagazin CT, ein Arbeitgeber, der modernen Technik gegenüber, ich sag mal, vermutlich eher aufgeschlossen ist. Wie läuft das bei Ihnen zurzeit im Verlag? Arbeiten da momentan noch sehr viele Menschen im Homeoffice und welche Rollen spielen da jetzt vielleicht auch gerade pandemiebedingt Videokonferenzen?
Also bei uns arbeiten schon viele im Homeoffice. Wir können das eigentlich so gestalten, wie wir das möchten. Also wer sich zu Hause wohler fühlt oder vielleicht auch eine längere Anreise hat, kann auf jeden Fall zu Hause bleiben. Und wer in den Verlag kommen möchte, kann das aber auch machen. Da gelten dann halt bestimmte Sicherheitsabstandsregeln und so. Aber die Videokonferenzen und die ganzen Meetings finden dann schon meistens virtuell statt. Und da nutzen wir Teams. Aber wir testen auch gerade eine Jitsi-Instanz, die wir uns hier selbst aufgestellt haben. Und
ja. Also die technischen Fragen, wie das abläuft, das können wir gleich nochmal genauer absprechen. Und wie häufig sind Sie momentan im Homeoffice und wie häufig machen Sie solche Videokonferenzen zurzeit?
Also ich bin relativ häufig im Homeoffice. Das liegt aber auch daran, dass ich relativ weit weg vom Verlag wohne. Aber ich video telefoniere so schon jeden Tag eigentlich und bin ja so 5 Tage im Monat vielleicht im Verlag, sonst im Homeoffice.
Das kann ja auch durchaus ganz praktisch sein, wenn Sie sagen, Sie wohnen eher weiter weg vom Verlag. Und ansonsten nutzen Sie jenseits vom Beruflichen auch Videokonferenzen, Videochats und Ähnliches im Alltag?
Ja, schon. Zum Beispiel hatte ich letztens, ich studiere noch nebenbei und da sollte ich was programmieren. Dann habe ich halt einen Freund dazu geschaltet per BigBlueButton, der mir dann hilft beim Programmieren. Haben wir den Bildschirm geteilt und dann haben wir zusammen eine App programmiert.
Da kann man dann auch gut zusammenarbeiten.
Genau, ja.
Die meisten...
Oder wir haben... Ja.
Bitte?
Ja, ich wollte nur noch sagen, wir haben noch regelmäßig solche virtuellen Feierabendrunden, so Bier nach 4 nennen wir das und dann trinken wir, was wir auch immer wir möchten. Es muss kein Bier sein.
Und das ist dann auch vom Verlag aus oder vom Studium aus?
Nee, vom Verlag aus.
Ja, die meisten Kontaktbeschränkungen sind ja inzwischen wieder aufgehoben, auch wenn momentan die Fallzahlen wieder ein bisschen nach oben gehen. Hat das, ich sag mal, zumindest ein bisschen auch wieder abgenommen mit der Videonutzung bei Ihnen und vielleicht auch bei Ihnen im Bekanntenkreis?
Also beruflich eigentlich nicht. Da ist es noch so wie zu Beginn. Und ja, im Bekanntenkreis schon, weil am Anfang habe ich sehr darauf geachtet, halt meine Familie oder meine Oma nicht zu besuchen. Da haben wir öfter mal geskypt oder halt uns per Video getroffen, aber das hat mittlerweile schon wieder abgenommen. Jetzt sehen wir uns wieder in real life.
Wunderbar. Lisa Hücken von der Verbraucherzentrale Brandenburg, auch an Sie die Frage, wie läuft bei Ihnen momentan eigentlich die Arbeit in Corona-Zeiten und welche Rolle spielen Videokonferenzen, Videochats bei Ihnen in der Verbraucherzentrale?
Die spielen auf jeden Fall eine ziemlich große Rolle. Wir arbeiten teilweise von zu Hause, teilweise aus dem Büro. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie nah man dran wohnt. Zum Beispiel, ich muss aus Berlin nach Potsdam pendeln, bin deswegen tatsächlich die meiste Zeit in meinem Homeoffice in Berlin. Lustigerweise, weil wir in der Verbraucherzentrale Brandenburg ja irgendwie ganz verschiedene Standorte haben, also von Potsdam über Frankfurt oder Cottbus, Eberswalde und so weiter. Da haben wir uns früher nicht so häufig gesehen, immer mal so 4-mal im Jahr mit allen. Und jetzt sehen wir uns alle 2 Wochen in der Videokonferenz mit allen und tauschen uns da intern aus. Und ja, irgendwie ganz lustig, dass diese Corona-Zeit eher dazu geführt hat, dass es bei uns mehr Kontakt zwischen allen Kolleginnen und Kollegen gibt als vorher.
Das ist ja tatsächlich ein ganz schöner Effekt. Gibt es zu dem Thema denn auch viele Fragen von Verbrauchern? Melden sich da tatsächlich viele, die was wissen wollen zum Videochat beispielsweise?
Da gibt es eigentlich eher weniger Probleme, tendenziell ja eher so technische Probleme, wo wir da nicht so Ansprechpartner sind. Aber es kann natürlich immer vorkommen, dass man dann doch irgendwie so eine kostenpflichtige Nummer zum Beispiel wählt. Also es gibt ja die Möglichkeit, bei verschiedenen Videochat-Programmen sich auch telefonisch einzuwählen. Da gibt es dann manchmal bei manchen Diensten eine kostenpflichtige Telefonnummer. Da wundert man sich dann natürlich schon, wenn man auf einmal auf der Telefonrechnung ja ziemlich viel Geld drauf hat. Oder ja, auch sowas wie Telefontarife. Man sitzt im Park und videochattet da mit seinen Eltern oder mit der Familie und stellt dann hinterher fest, dass der Handytarif oder der Vertrag einfach nicht mehr den Anforderungen entspricht, dass man da ja ziemlich viel Geld losgeworden ist.
Das kurze Telefonat mit den Großeltern hat dann mal gleich 20, 30 Euro gekostet oder so.
Ja, im schlimmsten Fall.
Ja, auf solche Punkte kommen wir gleich sicherlich auch nochmal. Aber auch an Sie nochmal die Frage, wie nutzen Sie im privaten Leben Smartphone und Laptop zur Kontaktpflege und für die Geselligkeit? Was machen Sie da?
Also ich muss sagen, dass es schon wieder stärker abgenommen hat, tatsächlich so zu Anfang der Corona-Zeit, als man wirklich auch ja selten rausgehen sollte. Da habe ich schon sehr, sehr viel und dann auch mit sehr unterschiedlichen Diensten videotelefoniert mit verschiedenen Freundesgruppen, die dann alle andere Programme genutzt haben. Das war schon irgendwie ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten, wenn man sich da überall anmelden musste. Aber jetzt mittlerweile hat sich das so ein bisschen wieder normalisiert. Ich treffe mich tatsächlich auch eigentlich lieber im Park mit Abstand. Das geht ja im Sommer ganz gut. Aber ja, ein bisschen Videochat ist auch noch geblieben im Privaten.
Und haben Sie dann auch so richtige Weinabende oder Bierabende gemacht, wo Sie dann auch mit Getränk miteinander irgendwie virtuell angestoßen haben?
Ja, das ist auch schon mal vorgekommen. Da war ich aber tatsächlich nicht ganz so durchhaltefähig. Da gibt es Menschen in meinem Freundeskreis, die da aktiver waren und das auch wirklich dann durchgezogen haben und teilweise auch immer noch machen, auch dann mit Quizabenden. So, aber ja. gelegentlich mache ich das auch immer noch. Wir haben auch schon mal analog eine Runde Kniffel gespielt beim Videochat. Also das geht auch. Man kann auch irgendwie das Analoge mit dem Digitalen ganz gut verbinden.
Eines der Probleme, die bei Videokonferenzen und bei Internetschalten auftauchen können, haben wir jetzt gerade selber in der Leitung. Die Verbindung zu Herrn Pietsch in München steht leider immer noch nicht richtig. Da warten wir noch auf eine Lösung. Er sitzt im Studio, aber wir kriegen keine richtige Verbindung. Aber das werden wir hoffentlich auch noch geregelt bekommen im Laufe der Sendung. Sprechen wir vielleicht zuerst mal über die wichtigen Voraussetzungen. Was brauche ich denn eigentlich für Geräte, um Video zu telefonieren? Frau Sartorius, brauche ich da tatsächlich, ich sag mal, die neueste Technik, wenn ich das ordentlich machen will? Oder reichen da im Zweifelsfall auch ältere Smartphones, Laptops, Tablets aus?
Da reichen schon ältere Smartphones auch aus. Also bei den meisten Programmen steht das dann ja auch bei den Systemanforderungen. Da reicht oftmals schon Android 5 oder so. Also da muss man jetzt nicht das neueste Endgerät sich anschaffen. Und bei den PCs auch. Also da muss man jetzt keinen großen neuen Hardwarekauf machen.
Das heißt, ich brauche auch kein teures High-End-Smartphone, was dann irgendwie mehrere hundert Euro kostet. Das geht wirklich auch mit ganz einfachen Geräten im Zweifelsfall.
Ja, genau.
Und was würden Sie sagen, welches der Geräte nutzt sich, ich sag mal, für Einsteiger am einfachsten? Wer jetzt wenig Erfahrung hat, würden Sie sagen, am ehesten mit dem Smartphone versuchen, solche Videotelefonate zu machen, mit dem Tablet oder mit dem Laptop? Was ist da Ihre Empfehlung?
Also ich finde, dass die meisten Programme sowieso ziemlich intuitiv zu bedienen sind, meiner Meinung nach. Und ja, je nachdem, was man hat, also wenn man ein Smartphone hat und das gerne mal testen möchte, dann also es ist meistens wirklich so, dass man dann jemanden den Kontakt anklickt und auf den grünen Knopf drückt und dann steht die Verbindung. Und das ist beim Laptop genauso. Deswegen würde ich sagen, das nimmt sich da nicht viel.
Ja, wir haben jetzt zwischenzeitlich eine Verbindung aufgebaut zu Michael Pietsch vom Verein Generationengerechtes Wohnen e.V. Er ist unter anderem ehrenamtlicher Dozent und gibt Smartphone- und Tablet-Kurse für Senioren. Herr Pietsch, auch Ihnen jetzt endlich ein herzliches Willkommen nach einigen Anlaufschwierigkeiten, jetzt zumindest per Telefon uns zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Pietsch.
Ja, danke schön. Guten Morgen.
Ja.
Hat ja doch noch geklappt.
Das hat ja doch noch geklappt. Das sind Probleme, mit denen Sie vielleicht auch manchmal im Alltag zu kämpfen haben, bei Videokonferenzen oder Ähnlichem, dass die Leitung einfach irgendwie nicht zustande kommt, oder?
Ja, meistens eigentlich nicht. Also wenn man im sicheren WLAN ist, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Wenn man natürlich dann außerhalb ist, irgendwo Offroad, dann ist natürlich ein Problem. Aber ansonsten denke ich mal, in der Innenstadt oder in den jeweiligen gängigen Zellen sollte es kein Problem sein.
Ich habe gesagt, Sie machen Kurse für Senioren und erklären denen Tablet und Smartphones. Wie wichtig ist denn in diesen Kursen speziell auch die Kontaktpflege, Videochats und Ähnliches, Kontaktpflege per Internet?
Ja, es kommt darauf an, in welchem Klientel man sich befindet. Also wenn man ja etwas kommunikativ ist, dann möchten die Leute natürlich auch gerne mit den Enkeln, mit den Verwandten in anderen Ländern zum Beispiel auch gerne. Früher haben sie Skype genutzt, jetzt nutzen sie natürlich das Smartphone und dann halt die gängigen Messengers. Von daher ist es halt immer so, die einen wollen das, die anderen wollen das halt eben nicht. Und wie gesagt, die Kommunikation ist ja da wichtig, ob man das jetzt nutzen möchte oder nicht. Das steht da auf dem Tablett eigentlich.
Es gibt da ja auch viele Berührungsängste, gerade mit der Technik. Das sei dann alles viel zu kompliziert und der Datenschutz und die Probleme mit der Sicherheit, die man dann immer wieder im Internet hört. Schreckt das gerade viele ältere Menschen ab? Und wie gehen Sie vielleicht in Ihrer Arbeit damit um?
Man muss den Leuten das erklären, wie es funktioniert. Also zum Beispiel, wenn man sagt, okay, es ist eine unsichere Leitung, dann kann man zum Beispiel VPN benutzen. Also wenn ich in irgendeinem öffentlichen WLAN...
VPN, das ist schon wieder ein kompliziertes Wort, aber...
Okay, also das ist ein virtuelles, privates Netzwerk, nennt man das. Und da kann ich praktisch dann von einem Punkt zum anderen Punkt direkt rüberspringen. Das heißt, es ist ein Provider da. Das heißt also, wenn ich jetzt halt in einem öffentlichen Netz bin, wo zum Beispiel kein Passwort genutzt wird, sondern halt jeder praktisch mithören kann, wenn man so einen Squeezer hat oder ein Mitlesegerät oder Mithörgerät, könnte man dann im Prinzip alle Daten praktisch abgreifen. Und das VPN verhindert das, weil das dann eine direkte Leitung über einen speziellen Server hat zu dem Endpunkt, den man dann erreichen möchte.
Aber im Alltag, ich sag mal, wenn ich zu Hause mit meinen Enkeln telefonieren will oder so, muss ich mir da viele Sorgen machen oder kann ich da tatsächlich einfach Programme benutzen und gut ist?
Mei, es kommt darauf an, wer letztendlich dann, ja, wenn man ein offenes WLAN hat, sollte man halt das eben nicht machen. Also ich denke, die Sicherheitskriterien können da halt differenziell sein, also unterschiedlich sein, je nachdem, wie viel Angst man hat oder wie viel Angst man eben nicht hat. Das ist halt, das kann man so generell nicht sagen. Also man kann den Leuten die Angst nehmen, indem man halt denen erklärt, was da letztendlich auf dem Netz oder im WWW letztendlich ankommt und wie man das abgreifen kann und so weiter.
Aber Sie versuchen schon, ich sag mal, Angst eher zu vermeiden im Umgang mit diesen Techniken.
Richtig. Offen zu sein, dass die Leute sagen, okay, jetzt erkläre ich euch das mal. Ich zeichne dann auch gerne mal das auf, wie letztendlich dann diese Verbindungen zu den Providern, also zu den Anbietern halt geht, um halt die Angst ein bisschen zu nehmen. Also gerade, wie gesagt, die Nutzung von WhatsApp und den anderen Messenger-Systemen ist halt immer so, sagen, viele verweigern sich dem WhatsApp, die wollen halt dann eher andere benutzen. Und
ja, WhatsApp hat einen relativ schlechten Ruf in Sachen Datenschutz, weil da die Adressbücher an zentrale Server übertragen werden. Das ist einer dieser Messenger-Dienste, mit dem man halt auch einfach Texte versenden kann, aber man kann auch Videos damit verschicken. Welche Tools empfehlen Sie denn am ehesten, wenn Sie jetzt die 2, 3 Programme sagen, wenn ich Videotelefonie machen möchte, was würden Sie sagen, sind die Sie zum einfachen Einstieg empfehlen würden?
Ja, also zum einfachen Einstieg würde ich sagen Signal oder Telegram. Also Skype und Zoom würde ich jetzt eher nicht so empfehlen. Aber wie gesagt, es gibt ja auch noch private Dinge, wie zum Beispiel den Meet at ffmmuck.net. Also das ist ein Freifunk-Server. Da kann man also auch sehr gute Chats machen.
Das ist dann, wenn man schon im Zweifelsfall etwas mehr Datenschutz empfindlich, ja, sage ich, genau. Ist das eine Variante. Vielleicht nochmal an die Frau Sartorius die Frage, wenn es jetzt um Programme geht, was würden Sie denn da tatsächlich empfehlen? Also Herr Pietsch hat schon gesagt, also Telegram und Signal sind das sind auch solche Messenger-Dienste, ganz ähnlich wie WhatsApp. Die sind für Videotelefonate ganz gut. Welche Programme würden Sie für den einfachen Einstieg empfehlen?
Ja, also da wäre ich auch bei Telegram und Signal dabei. Für den einfachen Einstieg, das ist ja, wenn es jetzt um den Datenschutz und so geht, dann würde ich schon sowas wie Jitsi oder BigBlueButton oder diese ganzen, also allgemein Videokonferenzprogramme empfehlen, die ihren Serverstandort auf jeden Fall in Deutschland haben oder in der EU. Und ja, wenn man auf ganz Nummer sicher gehen will und technisch da versiert ist, kann man sicher auch seinen eigenen Server aufsetzen. Das lohnt sich aber auch eigentlich nur, wenn man regelmäßig und mit vielen Leuten konferieren möchte und ja, genau.
Aber es sind ja auch bei WhatsApp oder bei Signal und anderen Anbietern sind ja in der Regel tatsächlich auch die Verbindungen eigentlich verschlüsselt, Ende zu Ende verschlüsselt, habe ich gelesen. Das heißt, ich muss mir eigentlich ums Abhören zumindest, sage ich mal, keine Sorgen machen, oder?
Ja, genau. Das mit den USA habe ich auch nur gesagt, weil es ja es gab ja dieses Privacy Shield und das.
Das ist diese Datenschutzvereinbarung mit den USA und der EU.
Genau, und das wurde jetzt ja gekippt und sobald halt ein Programm seine Serverstandorte in den USA hat, dann gibt es eigentlich keine Rechtsgrundlage mehr dafür, dass Daten in die USA gesendet werden. Und das ist dann halt so ein bisschen schwierig, da gibt es noch keine, also das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe, wie man das mit Anbietern aus den USA gerade am besten regelt.
Aber wir können festhalten, zum einfachen Einstieg würden Sie auch sagen, solche Messenger-Dienste wie Signal, Telegram, im Zweifelsfall auch WhatsApp, auch wenn das nicht ganz so beliebt ist, das ist tatsächlich ein relativ einfacher Einstieg.
Ja, genau, würde ich sagen.
Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Bei uns geht es heute rund um das Thema Chatten, Spielen, Videotelefonieren, gesellig sein mit Laptop und Smartphone. Zugeschaltet sind mir weiterhin meine Expertinnen und Experten Lisa Högden von der Verbraucherzentrale Brandenburg, Michael Pietsch, Dozent für Smartphone- und Tabletkurse beim Verein Generationengerechtes Wohnen und Kim Sartorius vom Computermagazin CT. Und wir freuen uns natürlich weiterhin auf Ihre Fragen zum Thema. Vor den Nachrichten haben wir schon über Messenger-Dienste gesprochen, Dinge wie WhatsApp, Signal oder Telegram, mit denen man aber inzwischen auch wunderbar per Video telefonieren kann. Frau Högden, wie sehen Sie denn als Verbraucherschützerin das Thema Datenschutz bei diesen Anbietern? Ist das was, wo ich mir als Verbraucher wirklich Gedanken machen sollte oder ist das was meistens eigentlich doch ganz gut geklärt ist inzwischen?
Na, wie Sie schon angesprochen haben, die meisten Messenger benutzen diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, dass dann zumindest die Gespräche an und für sich privat bleiben. Aber es gibt halt natürlich schon Unterschiede und da kann man sich, wenn man da, wenn man Wert legt auf Datenschutz, natürlich sich nochmal informieren, wo die Serverstandorte sind, auch welche Daten man angeben muss. Also worüber wir zum Beispiel noch nicht gesprochen haben, ist Threema. Das ist auch ein Messenger, der so ähnlich funktioniert wie Signal und Telegram, wo man aber zum Beispiel überhaupt gar keine, also die man komplett anonym nutzen kann.
Da muss man nicht mal eine Telefonnummer angeben, wie bei den anderen überall.
Genau. Und das kommt natürlich ein bisschen aufs persönliche Empfinden an und natürlich aber auch, muss man fairerweise sagen, auf den Freundeskreis, auf die Familie.
Wer nutzt das denn? Das ist ein wichtiges Stichwort. Genau. Ich kann Threema benutzen, aber kann da mit deutlich weniger Leuten beispielsweise sprechen als WhatsApp, das irgendwie jeder zweite Mensch anscheinend auf dem Telefon hat. Gibt es Programme, von denen Sie im Zweifelsfall komplett abraten würden? Also bekannte Programme, von denen Sie sagen, lieber Finger lassen?
Also ich würde immer sagen, das muss im Zweifelsfall jeder für sich entscheiden. Zum Beispiel die Stiftung Warentest hat jetzt kürzlich Video-Chat-Programme getestet. Da kann man mal reingucken, wie das da mit dem Datenschutz sich verhält. Man kann auch auf unserer Website verbraucherzentrale.de kann man auch nochmal nachgucken nach den Messengern. Und dann muss man es im Zweifelsfall selbst für sich entscheiden, welche Daten man da angeben möchte, was einem lieb ist, was nicht.
Und man muss sich eben mit seiner Familie absprechen, welche Programme oder mit seinen Freunden absprechen, welche Programme man da tatsächlich benutzt. Zwei Programme, die eben schon mal irgendwie im Gespräch vorkamen, sind Skype und Team. Das sind Angebote von Microsoft. Team ist quasi die Geschäftsvariante davon. Frau Sartorius, was ist bei denen speziell? Die gibt es ja eigentlich schon relativ lange. Also Skype gibt es ja schon relativ lange auf diesem Markt mit der Videotelefonie. Was ist da vielleicht etwas anders als bei den klassischen Messenger-Diensten?
Ja, genau. Also Teams hat ja Skype for Business abgelöst als sozusagen Unternehmenskommunikationstool. Und anders als bei den normalen Messenger, also anders als bei WhatsApp oder wie?
Ja, beispielsweise bei WhatsApp und Co. Also ich glaube, da kann man ja auch mit mehreren Leuten im Zweifelsfall sprechen. Das ist ja nicht bei jedem Messenger-Dienst so einfach möglich, da mit mehreren Leuten eine Verbindung aufzubauen.
Ja, genau. Also das geht bei Teams und Skype auf jeden Fall. Ich habe auch heute Morgen noch kurz bei der App von Skype kann man auch private Chats einstellen. Dann ist dieser private Chat auch innerhalb von Skype Ende-zu-Ende verschlüsselt. Das geht scheinbar nicht bei der Desktop-Version. Ich habe jetzt auf jeden Fall noch keine Möglichkeit gefunden, das einzustellen. Aber in den Apps geht es auf jeden Fall. Dann hat man wenigstens einen geschützten Kanal auch innerhalb von Skype. Über Ende-zu-Ende.
Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, vielleicht sagen wir es nochmal ganz kurz, den Begriff haben wir jetzt mehrfach schon benutzt. Das bedeutet tatsächlich, dass bei mir auf dem Gerät die Daten verschlüsselt werden und eigentlich erst wieder beim Empfänger entschlüsselt werden und der Anbieter, kann der in irgendeiner Form da reinschauen?
Nee, eigentlich nicht. Also das Ding ist, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja auch teilweise über den Server vom Hersteller laufen und das ist dann nicht Client-zu-Client verschlüsselt, sondern oft ist damit gemeint, Client zu Server und
Dass dann halt eben nicht tatsächlich von den Endgeräten zum genau. Endgerät jeweils verschlüsselt wird, da muss man tatsächlich genau unterscheiden.
Genau, und das kommt dann halt auch noch ein bisschen drauf an, wo der Schlüssel erzeugt wird. Wenn der Hersteller selbst den Schlüssel erzeugt und den dann erst ausgibt, dann könnte er theoretisch da reingucken, aber wenn das nicht der Fall ist, wenn der Schlüssel wirklich beim Client erzeugt wird,
also beim Nutzer erzeugt wird, dann ist das relativ sicher. Bei welchem Chatprogramm würden Sie denn sagen, ist das wirklich sehr sicher und da muss ich mir wenig Gedanken machen?
Auf jeden Fall Signal und Threema, aber bei WhatsApp soll die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch ganz gut sein eigentlich.
Trotz des eigentlich eher nicht ganz so guten Rufes, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung läuft da auch ganz gut. Deswegen klang ja auch hin und wieder die Ermittlungsbehörden, habe ich gelesen, dass sie die Gespräche nicht abhören können. Ein Name ist auch schon mal kurz gefallen, Zoom. Das war ein Programm, von dem man noch nicht viel gehört hatte. Das funktioniert, glaube ich, ganz ähnlich wie Skype. Man kann es sowohl am Tablet benutzen, am Smartphone benutzen, als auch am PC. Gibt es da irgendwas, was besonders ist, was besonders gut klappt oder was es von den anderen Anbietern unterscheidet, dass das jetzt in der letzten Zeit so einen Boom gemacht hat, dieses Programm?
Also Zoom kann halt ziemlich viel. Bei Zoom hat man auch noch so ein Whiteboard, wo dann viele Leute miteinander arbeiten können.
So eine virtuelle Tafel quasi.
Genau. Dann hat man so eine kleineren Gruppenräume, die man erstellen kann und da kann man sehr viel einstellen zum Audioeinstellungen, Videoeinstellungen. Also Zoom kann ziemlich viel.
Und ist das auch was für normale Nutzer im Zweifelsfall auch eine Option ist? Oder ist das tatsächlich eher was für, ich sag mal, Geschäftsanwendungen?
Also normale Nutzer können das auf jeden Fall nutzen. Es gibt da auch kostenlose Versionen, soweit ich weiß. Also ich nutze auf jeden Fall gerade eine kostenlose Version. Und ja, das, also Zoom war ja in so ein bisschen in den Mittelpunkt geraten, weil das mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geworben hatte. Aber dann war das nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie man sich das vorgestellt hatte, sondern eben diese Ende-zu-Server-Verschlüsselung sozusagen. Und
aber das haben Sie jetzt inzwischen auch nachgebessert, oder?
Genau, deswegen, ja. Und Zoom gibt sich da auch Mühe. Sie haben auf jeden Fall die Absicht, dass es sicherheitstechnisch, verschlüsselungstechnisch nachgerüstet wird.
Die Fragen zur Technik haben wir jetzt so im Wesentlichen abgeklärt. Aber wie funktioniert eigentlich so ein virtueller Weinabend ganz praktisch? Mein Kollege Bastian Wirzjoch hat Sängerinnen und Sänger des Leipziger Denkmalchors besucht. Die haben sich in den vergangenen Monaten Corona-bedingt teilweise virtuell getroffen und geprobt und anschließend dann auch noch virtuell beim Wein angestoßen.
Nach der Chorprobe auf ein Glas Wein in die Kneipe. Darauf verzichteten die rund 50 Sängerinnen und Sänger des Leipziger Denkmalchores monatelang. Während der Hochphase der Corona-Pandemie fanden die Proben virtuell statt, so wie das anschließende Zuprosten beim Wein. Via Zoom erzählt Chorleiter Philipp Goldmann.
Es war schön, dass wir während der Krise uns sehen konnten online, dass wir miteinander reden konnten nach den Proben, dass wir uns das Gefühl gegeben haben, der Chor existiert weiterhin. Rein inhaltlich, musikalisch können diese Zoom-Treffen im Bereich von Chor eine echte Probe niemals ersetzen. Während einer digitalen Chorprobe singen zwar alle gleichzeitig, aber man kann sich nicht gegenseitig hören, weil das momentan der Stand der aktuellen Technik noch nicht zulässt, durch die Verzögerung im Internet.
Die virtuellen Wein- und Plauderrunden hingegen funktionierten technisch einwandfrei. Dafür hatte Chorleiter und Administrator Goldmann bei Zoom einen extra Raum eingerichtet, den Schnatterraum. Hans-Jörg Scherer, Stimmlage Bass, erinnert sich.
Zunächst war es für mich völlig neu, weil ich mit so einem Medium wie Zoom nichts zu tun hatte. Musste mich da auch erstmal ein bisschen reinfriemeln. Ich bin jetzt nicht unbedingt so technikaffin, aber es hat funktioniert.
Also für den Zustand war das eigentlich in Ordnung. Also ich würde da jetzt nichts Negatives finden.
Sagt Elke Leinhoos, Stimmlage alt. Und Tenor Lars Naumann ergänzt.
Ja, es war halt der Nachteil, ich konnte mir kein Bier mehr von jemandem ausgeben lassen. Und dann haben wir uns dort so gegenseitig halt virtuell zugeprostet. Und uns über alles Mögliche, Gott und die Welt, ausgetauscht.
Ja, also ich habe ja selbst meinen Geburtstag dann gefeiert. Und es war für mich eine gar nicht mal so schlechte Erfahrung.
Erzählt Bass Thomas Langer, der sich nicht via Zoom meldet, weil ihn der Reporter für die Internetinterviews zu Hause besucht hat.
Also habe ich dann den ganzen Chor eingeladen und da haben wir uns dann immerhin mit einer Runde mit 12, 13 Leuten zusammengesessen. Und ich muss sagen, das hatte was. Also für mich als Gastgeber, ich brauchte nichts einkaufen, ich brauchte nicht putzen, ich brauchte hinterher nicht spülen. Aber was ich gemerkt habe, man muss trotzdem den Gästen was anbieten. Also ich habe dann zum Beispiel ein virtuelles Quiz vorbereitet. Aber was ich als Nachteil immer achte, es hören immer alle gleichzeitig zu. Während, wenn man jetzt in der Kneipe ist, da kann man auch mal über Kreuz reden. Und das geht natürlich bei so einem digitalen Meeting nicht, weil dann wird es total kirre, wenn du das machst.
Zoom-Konferenz statt Chorprobe, Schnatterraum statt Kneipe. Der Leiter des Leipziger Denkmalchores, Philipp Goldmann, lebt im 40 Kilometer entfernten Halle. Monatelang sparte er sich Fahrzeit und die Tickets für die S-Bahn. Darüber hinaus kam der Dirigent seinem Chor auf ganz neue Weise nahe. Als Administrator musste er seinen Computer in Betrieb halten, auch nachdem er selbst die geselligen Runden wieder verlassen hatte.
Als ich mit meiner Frau dann noch einen Wein zu zweit getrunken habe und dann ins Bad gegangen bin, lief ich an meinem Arbeitszimmer vorbei und da schnatterten immer noch welche in meinem Arbeitszimmer, in meinem Computer. Und ich habe dann einfach schnattern lassen und den Computer angelassen. Und ja, sie waren quasi bei mir immer noch in der Wohnung alle da.
Nun hoffen die Leipziger Sängerinnen und Sänger, dass sich die Corona-Situation nicht weiter verschlimmert. Derzeit finden die Proben unter freiem Himmel statt und die Kneipen haben unter Hygieneauflagen längst wieder geöffnet. Dirigent Goldmann hofft, nie wieder virtuelle Chorproben leiten zu müssen. Der Chorvorstand allerdings, der wird sich weiterhin auch virtuell treffen.
Ja. Tschüss. Schönen Abend noch, ne?
Tschüss, euch auch.
Achtung.
Ich verlasse euch jetzt. Tschüss, Thomas.
Servus.
Tschüss.
Und Ende. Für alle beenden und Ende.
Und Ende. Bastian Wirzjoch war das über virtuelle Chorproben und Weinabende beim Leipziger Denkmalchor. Ja, Frau Sartorius, wir haben es gehört, bei Videochats kann immer nur einer reden. Theoretisch können die Leute natürlich auch durcheinander reden, aber das ist tatsächlich eine Einschränkung, wenn man virtuelle Treffen macht. Ne? Das ist eine etwas andere Kommunikationsart.
Ja, das stimmt schon. Also alleine auch, wie man dann die Leute sieht. Man sieht sich ja auch selbstständig während der Videokonferenz. Normalerweise, wenn man mit Leuten im realen Leben spricht, sieht man ja nicht die ganze Zeit, wie man sich selbst verhält oder die Mimik und Gestik wird einem nicht mal gespiegelt.
Und
das ist schon was anderes.
Und was würden Sie sagen, wenn man sowas organisieren will, so ein virtuelles Treffen, gibt es da ein, zwei Dinge, die man vielleicht beachten muss? Wie aufwendig ist das? Irgendjemand muss es in die Hand nehmen, ne?
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, das kommt ein bisschen darauf an, wie viele Leute halt geplant sind als Teilnehmer an der Konferenz. Da gibt es ja ganz verschiedene Sachen. Also entweder so eine 1-zu-1-Verbindung oder mit Freunden halt. Oder wenn man was streamen will, also wenn man selbst eigentlich nur was vortragen möchte und alle anderen sollen zuhören, dann kann man sowas einstellen wie alle Teilnehmer sind erstmal stumm geschaltet, wenn sie die Konferenz betreten. Oder man entzieht ihnen sozusagen die Rechte, dass...
Das klingt etwas brutal, aber ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, das kann dann auch schnell etwas unübersichtlich werden. Was würden Sie denn sagen, wenn man im kleineren Kreis, also ich sag mal, wenn man jetzt nicht eine ganz große Konferenz plant, sondern eben im familiären Umkreis oder im Freundeskreis, ab wie vielen Leuten wird es vielleicht eher unübersichtlich oder dann auch anstrengend, weil, wie gesagt, immer nur einer reden kann? Was würden Sie sagen, gibt es da so Faustregeln, was Sie sagen würden, 5 bis 10 Leute sind okay, bei 20 wird es dann schon doof? Oder was sagt Ihr Bauchgefühl dazu?
Also mein Bauchgefühl würde das wahrscheinlich genau so sagen. Bis 10 Leute kriegt man es immer noch irgendwie hin. Und ja, genau, so ab 20, 30 wird es dann unübersichtlich. Aber da eignen sich halt auch wirklich diese Räume, diese virtuellen Räume vielleicht ganz gut. Wenn man das dann nochmal in kleinere Gruppen unterteilt, dann besprechen die sich untereinander und dann kommt man wieder zusammen. Also je nach Anwendungsfall, was man da braucht.
Und dieses virtuelle Musizieren, das ist tatsächlich schwierig. Man sieht es ja manchmal im Fernsehen, dass da irgendwelche Bands zusammen, jeder im eigenen Wohnzimmer irgendwas aufgenommen hat. Aber das funktioniert nicht über Videochats oder doch?
Doch, schon. Da hatte ein Kollege von mir auch was zu gemacht, aber das hatte ich jetzt noch gar nicht gelesen.
Aber das ist für den Normalanwender auf jeden Fall mit Skype oder Ähnlichem nicht machbar, so wirklich gemeinsam zu musizieren wegen der Zeitverzögerung, oder?
Ich glaube, er hatte spezielle Programme dafür vorgestellt. Ja, ich weiß nicht jetzt genau, ob es über Skype so gut läuft. Also da bin ich leider nicht so drin.
Das ist vielleicht auch nochmal ein wirklicher Spezialfall. Wer das interessiert, der muss dann vielleicht selber nochmal ein bisschen googeln. Ja, wir haben jetzt gesprochen über virtuelle Weinabende. Das andere, was manche Leute eben auch machen, ist das Internet nutzen zum virtuellen Spielen. Das macht auch Christoph Becks. Er ist hauptberuflich Geschäftsführer bei einem gemeinnützigen Integrationsprojekt in Köln und in seiner Freizeit spielt er mit Freunden regelmäßig Doppelkopf per Internet und ist uns jetzt also per Telefon zugeschaltet. Herr Becks, wie müssen wir uns diese Doppelkopfrunden ganz praktisch vorstellen? Spielen Sie das am Smartphone oder am PC oder wie läuft das?
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, wir spielen das im Grunde mit zwei Endgeräten. Das ist einmal sozusagen also in meinem Fall das iPad, wo ich das Spiel drauf habe.
Da haben Sie dann das Doppelkopfspiel drauf?
Genau. Und das Zweite ist dann halt über WhatsApp oder einen anderen Anbieter, dass man da dann digital auch verbunden ist über eine Videokonferenz. Also man sieht sich und man hat auf dem anderen Gerät das Spiel.
Das klingt praktisch, aber auch ein bisschen komplizierter, als wenn das alles in einem Gerät wäre. Wie sind Sie dazu gekommen, das genau in dieser Konstellation zu machen? Haben Sie da erst viele unterschiedliche Dinge ausprobiert oder existierten diese Runden schon und Sie sind so dazugekommen?
Also ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt nicht der Typ, der digital spielt. Also das habe ich vielleicht mal in den 80ern mit dem ersten Nokia gemacht. Da waren, glaube ich, zwei Spiele
drauf. Das ist schon ein bisschen her.
Ja, genau, die hat man mal ausprobiert, hat aber auch den Suchtfaktor da auch erkannt. Und beruflich arbeite ich so viel an diesem Gerät, dass ich dann auch irgendwann gesagt habe, das muss jetzt nicht noch, müssen noch Spiele sein. Von daher war das im Grunde so, der Anlass war jetzt im Grunde Anfang des Jahres Corona und der Lockdown im März. Und wir haben eine Spielrunde, auch bestimmt schon 20 Jahre, die sich viermal im Jahr trifft.
Im realen Leben trifft, muss man dazu sagen.
Leben, genau, im realen Leben. Das sind Studienkollegen, das sind Freunde aus der Jugendzeit. Und wir wohnen in Düsseldorf, in Bonn und Köln. Also wir wohnen auch nicht nur sozusagen, wo man mal schnell auf die Terrasse geht, sondern man trifft sich bewusst viermal im Jahr in Köln. Und dann ging das ja nicht. Und man suchte ja auch nach Alternativen Anfang März. Und irgendeiner der Freunde hat das Spiel entdeckt. Mhm. Und das Einwählen ging am Anfang total schwierig, weil ich glaube, wir waren nicht die Einzigen in Deutschland, die auf einmal dieses Spiel entdeckt haben. Und dann gab es Verzögerungen, die dann auch im Grunde in dieser Gruppe erstmal für Unmut sorgten, weil man sagte, das ist doch irgendwie doch nicht gut, diese Technik. Aber das haben die hinbekommen im Update. Und so hatten wir dann auch relativ schnell Spaß an dem Spiel, weil einerseits die Karten lügen ja nie. Zweitens, es ist auch wirklich gut gemacht. Also diese Version ist einfach klasse, die macht Spaß. Mhm. Und dadurch, dass man sich ja auch ja, zumindest als über Video auch gesehen hat, hatte das auch noch mal so einen Moment, dass man auch sich treffen konnte, was ja eigentlich in der Zeit im März, April auch schwierig war. Und so hatten wir da schnell Freude dran und haben das dann auch gepflegt.
Trotzdem treffen Sie sich jetzt dann auch wieder im realen Leben, hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt. Aber so ganz aufgeben werden Sie das Internetspielen jetzt nicht, oder?
Nein, es hat, also ich würde mal sagen, wenn Sie mich so fragen, es hat eigentlich die, es vermehrt eigentlich nochmal die Möglichkeiten, auch in Kontakt zu treten. Das ist in der Tat so. Also ich habe mit dieser Runde gespielt, meine Frau spielt auch mit einer Runde, da gab es dann mal, da fehlte ein Mitspieler. So, da bin ich da eingestiegen. Und das ist aber auch bei mehreren Gruppen so passiert, dass man auf einmal in Kontakt mit anderen Menschen kam, wo man jetzt nicht gesagt hätte, jetzt nächsten Freitag treffen wir uns irgendwo, sondern es ging über das Spiel einfach dann den Moment, dass es da auch so einen sozialen Faktor hatte. Und in der Tat, wir treffen uns jetzt mit der alten Gruppe am Freitag in Köln und die andere Gruppe trifft sich auch wieder. Aber wer weiß ja auch, was jetzt im Herbst kommt. Also wir geben das nicht auf und es ist einfach ein guter, es
ist eine gute Ergänzung auf jeden Fall.
Es ist eine super Ergänzung. Also ich würde nicht sagen, das ist jetzt vorbei, sondern man kann das nutzen.
Kann den privaten Kontakt nicht komplett ersetzen. Genau. Christoph Bex war das über seine Erfahrungen mit Doppelkopfrunden. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung, eine Hörerin, Entschuldigung, in der Leitung, Frau Springer, die fleißig in die USA, glaube ich, telefoniert. Hallo Frau Springer. Wie machen Sie das und wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Gut sind Sie. Ich habe jemanden kennengelernt über Wer kennt wen war das früher noch. Eine Frau kennengelernt, die ist Zeugin Jehovas wie ich und wir telefonieren jetzt regelmäßig per Video in die USA. Und dann ist es so, wir Zeugen Jehovas, wir haben schon bevor der Lockdown begonnen hat, haben wir uns über Zoom getroffen. Da ist gesagt worden, wir treffen uns nicht mehr. Und es wird auch noch länger anhalten. Und wir machen nach den Zusammenkünften, wenn wir die gehört haben, werden wir in private Teile eingeteilt. Dann können wir uns auch noch privat unterhalten. Und ich habe auch über Zoom, treffe ich mich mit Kindern, da wird gebastelt und Spiele gemacht. Die legen mich auch mal rein. Also wir haben viel Gelächter. Wir wohnen im betreuten Wohnen und haben hier zugehabt. Da durfte keiner rein und keiner raus. Mein Bruder hat für uns eingekauft. Wir treffen uns jetzt ab und zu mal mit jemandem im Abstand draußen im Freien. Aber ansonsten sind wir hier über diese Netzwerke eben verbunden.
Und Sie nutzen vor allem Zoom und WhatsApp. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
Ich bin 68.
68?
Mein Mann ist 88. Und bei uns ist es so gewesen, wo das angefangen hat mit Zoom, sind einige unserer Glaubensbrüder zu den Älteren gegangen und haben sie eingelernt, wie diese, ein Tablet, ein Smartphone oder ein Computer, wie man das benutzen kann, um bei Zoom mitzuhören.
Also das war durchaus auch machbar, ohne dass sie da jetzt ganz viel dazulernen mussten, aber ein bisschen was gezeigt bekommen mussten sie schon.
Ja, also am Anfang.
Und jetzt kommen Sie da aber auch problemlos mit zurecht und würden ja, das auch im Zweifelsfall anderen Senioren auf jeden Fall weiterempfehlen.
Ja, kann ich sehr weiterempfehlen. Also uns fällt hier auch nicht die Decke auf den Kopf, wenn man hört, wie manche denn gelästert haben. Uns geht's hier gut, wir sind begeistert davon.
Das ist doch schön.
Tolle also, Erfindung.
Dann vielen Dank für Ihre Erfahrungen, Frau Springer. Weitere Möglichkeiten, über das Internet in Kontakt zu bleiben, wollen wir nach den Nachrichten dann noch eingehen. Unser Thema heute im Marktplatz: Chatten, Spielen, Videotelefonieren, gesellig sein mit Laptop und Smartphone. Und wir melden uns wieder nach den Nachrichten. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Bei uns geht es heute rund ums Thema Chatten, Spielen, Videotelefonieren, gesellig sein mit Laptop und Smartphone. Zugeschaltet sind mir weiterhin meine Expertinnen und Experten Lisa Högten von der Verbraucherzentrale Brandenburg, Michael Pietsch, Dozent für Smartphone- und Tablet-Kurse beim Verein für generationengerechtes Wohnen, und Kim Sartorius vom Computermagazin CT. Vor den Nachrichten haben wir unter anderem über Spiele gesprochen per Internet. Und wollte ich nochmal den Herrn Pietsch fragen. Das ist ja auch was immer mal wieder bei Ihnen in den Kursen auch vorkommt und wo viele Leute auch Interesse dran haben, hatten Sie mir erzählt. Was gibt's denn da für Angebote? Wir hatten jetzt als Beispiel nur das Doppelkopfspiel. Da gibt's ja noch eine ganze Menge anderer Sachen, die man auch irgendwie mit Freunden zusammen spielen kann, oder?
Ja, richtig. Zum Beispiel in Bayern natürlich sehr beliebt das Schafkopfspiel, was halt auch sehr viele Leute nutzen. Das Mensch, ärgere dich nicht, so das klassische Spiel. Dann Kniffel, dann haben wir noch die Siedler von Catan, das spiele ich sehr gerne.
Das klingt auch gut, das mag ich auch.
Ja, genau. Und dann natürlich noch so die Kartenspiele wie Pokern und Canasta gibt es auch Programme dafür, also wo man halt dann praktisch sich mit mehreren Leuten treffen kann und dann halt auf die Kartenverteilung halt hofft letztendlich. Ne? Mhm. Also es gibt jede Menge Sachen. Also zu zweit halt das Schachspiel, klar, logisch, das ist so das
Gängige. Ist der Klassiker, geht deutlich schneller als Briefschach, vermute ich mal.
Ja, genau.
Das richtig. Heute vermutlich auch kaum noch jemand macht. Frau Sartorius,
es gibt schon noch einige, die Briefschach machen, aber die steigen alle jetzt langsam um. Also ich kenne einige, und da gibt es eine richtige Gemeinde eingeschworene, und letztendlich geht es jetzt dann online.
Frau Sartorius, Sie hatten auch noch so ein paar Spiele mir genannt. Da gab es etwas beispielsweise, wo man gemeinsam malen konnte. Vielleicht erklären Sie das nochmal.
Ich glaube, das ist auch absolut nicht neu oder so. Also das ist Scribble.io, nennt sich das. Also Scribble vom englischen Zeichnen. Und da kann man halt, das ist so eine Art Montagsmaler. Da verbindet man sich auch mit Freunden per Link. Das ist im Browser. Also man muss sich da auch nichts installieren für. Man schickt seinen Freunden, mit denen man da malen will, einfach den Link, und dann malt man irgendwas und die anderen raten dann, was es sein könnte. Und wenn das passt, dann kriegt man halt Punkte. Das ist halt ganz lustig. Ja,
was uns der Herr Becks vorhin in seinem Gespräch gesagt hat, Sie nutzen meistens ein separates Gerät dazu, um noch per Video dann sich unterhalten zu können. Das ist was tatsächlich eine ganz sinnvolle Sache ist, weil in vielen Spielen gibt es eigentlich meistens nur so einen Textchat, habe ich gesehen, dass man tatsächlich per Text kommunizieren kann. Oder gibt es da inzwischen auch viele, wo man Video oder Ton anmachen kann?
Also bei Scribble.io ist es auch im Textchat, genau, aber es gab auch mal, oder es gibt immer noch diese App, die eine Zeit lang ziemlich beliebt war, die heißt House Party. Und das ist dann auch mit Chat. Also das ist
da
so,
kann man, glaube ich, beispielsweise Uno und andere Sachen mitspielen, ne?
Genau, ja, das ist ein bisschen wie bei Snapchat auch. Das konnte man da auch integrieren. Genau, das ist auf jeden Fall auch mit Video. Und
Frau Hücken, die Spiele, da gibt es ja eine ungeheure Vielfalt. Wir können die auch gar nicht alle nennen. Und wir können jetzt auch vor allem nicht einzelne hier empfehlen, weil das teilweise ganz seltsame kommerzielle Angebote sind. Wo muss man denn im Zweifelsfall aufpassen? Teilweise sind da ja auch versteckte Kosten oder dann In-App-Käufe, wo man dann erstmal irgendwas ein bisschen kostenlos spielen kann. Was sind denn, ich sag mal, Warnsignale, wo Sie sagen, da sollte man vorsichtig sein, und was ist okay?
Ja, naja, grundsätzlich muss man halt immer darauf achten, dass erstmal kostenlos daherkommende Apps durchaus auch Kosten verursachen können. Also entweder man zahlt halt mit seinen Daten, mit seinen Bewegungsprofilen oder aber man muss hinterher In-App-Käufe leisten, um einfach in dem Spiel weiterzukommen. Das ist so eine regelmäßige Masche, dass man so ein bisschen angefüttert wird und dann im Endeffekt zahlt, wenn man irgendwie besser werden will, irgendwie Boni haben möchte und so. Grundsätzlich, wenn Sie eine Spiele-App installieren wollen, dann sollte man zuallererst mal die App-Berechtigung kritisch hinterfragen.
Also wenn ich die installiere, dann fragt mich das Betriebssystem, das Programm möchte das und das, darf es das.
Genau, und dann ist ja relativ, also das kann man auch mit gesundem Menschenverstand, kann man sich das angucken und sich fragen, warum brauche ich jetzt das Skat-Spiel Zugriff auf mein Adressbuch, auf Mikrokamera und so weiter. Ne? Also das gilt für alle Apps, aber natürlich auch für Spiele-Apps. Da hilft der gesunde Menschenverstand und im Zweifelsfall sollte man dann einfach gucken, wenn man diese Berechtigung nicht geben möchte, beziehungsweise wenn man die dann auch nicht hinterher, nachdem man es installiert hat, wieder abwählen kann, dann sollte man sich tatsächlich fragen, ob man so eine mögliche Spion-App auf seinem Smartphone haben möchte. Aber da kann man tatsächlich auch immer noch mal, nachdem man installiert hat, in den Einstellungen gucken, worauf jetzt genau die App Zugriff hat und was man auch wieder abwählen kann.
Und im Zweifelsfall einfach die App wieder deinstallieren, wenn sie einem zu neugierig sein sollte.
Genau. Ja. Da ist es auch die Frage, wie es mit Benutzerkonten ist. Also schwierig, also es ist natürlich auch vorzuziehen, dass man sich nicht irgendwie anmelden muss, keinen extra Account machen muss und da wieder Daten hinterlässt. Da würden wir auch eher sagen, es ist besser, wenn man einfach anonym
spielen kann. Ja.
Genau.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, Herrn Hut. Hat eine Frage oder hat Erfahrung mit Threema, glaube ich, gesammelt. Das ist ein Messenger-Dienst, den wir auch schon mal kurz erwähnt hatten. Hallo, Herr Huth. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Threema?
Guten Morgen in die Runde aus der schönen Pfalz. Wir haben Threema seit 4-5 Jahren in Gebrauch, weil das einer der ersten war, der voll verschlüsselt war. Und das hat ja allmählich erst nachgezogen. WhatsApp ist heute, ich weiß nicht, wie weit das genauso gut geht mit der Verschlüsselung. Auf jeden Fall haben wir das in Gebrauch und es funktioniert hervorragend. Hat am Anfang mal 3,99 € gekostet. Und jetzt ist die Videotelefonie integriert worden. Das war vorher nicht der Fall gewesen.
Genau, ich wollte das gerade sagen. Ich hatte nämlich Threema auch ganz lange installiert und Videotelefonie gab es da nicht. Das funktioniert jetzt bei Ihnen auch gut, ja?
Ja, das funktioniert hervorragend. Also das war seit Mitte letzten Jahres als Beta-Version zu gebrauchen. Und dann ist es jetzt, oder seit Ende letzten Jahres, weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall ist es jetzt seit kurzem voll integriert und funktioniert hervorragend.
Und da würden Sie sagen, hat sich auch das gelohnt, für eine App zu bezahlen? Das ist vielen Leuten ja immer noch so ein bisschen suspekt.
Ja, das muss man einfach sehen, dass es natürlich Kosten gibt und da wird keine Werbung gemacht in Threema. Das ist der große Vorteil.
Das ist ein gutes Argument. Und was machen Sie mit der Videotelefonie? Machen Sie da einfach Gespräche mit einzelnen Personen immer nur oder treffen Sie sich auch, ich sag mal, im größeren Familienkreis?
Das haben wir bisher nicht probiert, aber wir telefonieren mit unseren Kindern und so weiter, Verwandtschaft. Die wohnen in Frankfurt, in Köln, in Aachen, sodass wir die also jetzt in der Corona-Zeit problemlos treffen können.
Ja, das ist auch in der Nicht-Corona-Zeit bei solchen Entfernungen gar nicht so einfach wahrscheinlich.
Genau so ist es ja.
Ja, also, Herr Huth, vielen Dank für Ihren Anruf und für Ihre Erfahrungen mit Threema. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herrn Hoffmann aus Göttingen. Er nutzt ein anderes Programm, das ich hier jetzt gerade nicht ganz entziffern kann. Streamer, glaube ich, oder ist das auch Threema? Hallo, Herr Hoffmann, was haben Sie für Erfahrungen gesammelt?
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich geschaltet werde. Genau, also meine Erfahrungen sind vor allem mit Threema oder Threema eben auch. Mhm. Und Signal nutzen wir eben auch, einfach weil es eben erstmal kostenlos verfügbar ist. Aber für mich war es vor allem wichtig, jetzt umso mehr darauf zu achten, dass die Datensicherheit auch gut ist. Einfach weil meine Tochter letztes Jahr geboren wurde und uns das so innerhalb der Familie dann wichtig war, dass einfach Fotos oder Bilder, Videos nur eben über so verhältnismäßig sichere Verbindungen auch verschickt werden. Das war ein großer, ja, eine große Überzeugungsdiskussion auf jeden Fall. Meine eigenen Eltern, die ja, Familie meiner Freundin, meine Schwester zu überzeugen, eben tatsächlich Trema auch zu nutzen. Das funktioniert jetzt soweit. Auf jeden Fall war jetzt für mich so die Frage, wie Ihre Experten den Trema-Videoanruf einschätzen, einfach in Bezug auf die Datensicherheit. Mhm. Also ist das auch Client-to-Client-Telefonie? Ich schätze eben eher über einen Server.
Okay.
Und das ist für mich vor allem interessant im Vergleich zu Jitsi oder eben auch dem WhatsApp-Videoanruf.
Ja, Jitsi müssen wir nachher auch noch mal kurz drauf kommen. Frau Sartorius, wie sieht es mit Trema aus bei den Videotelefonien? Ist das eine sichere Variante?
Ehrlich gesagt benutze ich Trema nicht. Ich weiß es leider nicht. Also da müsste ich mich erst mal informieren.
Können wir die Frage nicht genau beantworten? Oder,
darf ich was sagen?
Herr Pietsch, ja, gerne.
Ja, also Trema ist, alle Server sind auf alle Fälle in Europa lokatiert und hauptsächlich in der Schweiz. Also ich denke, das ist mit Sicherheit das sicherste System von allen, die sonst als Messenger-System, wie soll man sagen, zur Verfügung stehen.
Also ein im Zweifel,
das ist das, was ich weiß,
vergleichsweise genau, vertrauenswürdiger Anbieter
so
auf jeden Fall.
So sehe ich das, so sehe ich das auch. Ist zwar halt nicht so groß im Gebrauch, aber letztendlich doch am sichersten.
Wir können Ihnen leider keine letztgültige Antwort geben, aber es sieht offenbar sehr gut aus mit Trema. Das ist ein vertrauenswürdiger Anbieter, sagt Herr Pietsch. Herr Hoffmann, dann auch vielen Dank für Ihren Anruf. Und in das Studio neben mir ist jetzt mein Kollege Thomas Meinert eingezogen, der für uns die Hörerfragen im Blick hat. Herr Meinert, was sind denn momentan die häufigsten Fragen oder Anmerkungen, die kommen?
Die Datensicherheit, die hatten wir gerade. Aber das Zweite ist die Leitungsqualität. Frau Movridis in Berlin sagt, sie nutzt es beruflich und privat. Das ist wunderbar, wenn die Leitung gut ist, auch ins Ausland. Klappt aber manchmal schlecht. Und Herr Wuttke Itzehoe nutzt es gerne für größere Gruppen, 25 bis 30 Teilnehmer. Und er sagt, da ist die stabile Leitung oft ein Problem. Gibt es bei schlechten Leitungen vielleicht die Möglichkeit, das Datenvolumen zu reduzieren oder ähnliche Möglichkeiten, um dann die Bandbreite besser auszunutzen und eine wenigstens stabile, wenn auch nicht hochwertige Qualität zu haben?
Ja, Frau Sartorius, kann man da vielleicht irgendwelche Tipps geben?
Am besten ist natürlich immer, wenn man über Ethernet den Computer mit dem Router verbindet.
Also das heißt über eine richtige Kabelnetzwerkverbindung?
Genau, damit man nicht aufs WLAN, also vom WLAN abhängig ist bei der Verbindung. Und ansonsten, wenn viele Leute ihr Video zuschalten gleichzeitig, dann ist es auch immer für die Bandbreite, also das hat einen sehr hohen Verbrauch. Im Idealfall schalten nicht so viele oder nur derjenige, der spricht das Video an, dann hat man auch eine weniger hohe Bandbreite. Und ansonsten gucke ich hier gerade, da hatte mir ein Kollege letztens einen Tipp gegeben, was man noch machen könnte. Er hat geschrieben, dass man bei Vodafone zum Beispiel den Upload-Booster einschalten könnte und damit kann man dann, das ist zwar kostenpflichtig, aber da kriegt man dann
da wird dann quasi mehr Datenvolumen quasi zur Verfügung gestellt. Man kann einfach mehr Daten ins Internet übertragen dadurch.
Genau.
Herr Pietsch, haben Sie eventuell noch Tipps, wenn die Verbindung ruckelt und wackelt, was man da machen kann?
Also ich kann auch nur bestätigen, WLAN halt so weit wie möglich nicht nutzen, wenn man halt mit dem
PC oder Laptop
arbeitet.
Unterwegs
genau,
ist,
genau, richtig. Aber ansonsten, na gut, gute Bandbreite ist immer, aber wie gesagt, es ist halt abhängig davon, wo die Server stehen, wie die Server ausgelastet sind, welche Tageszeit man letztendlich wählt. Das ist ja im Prinzip so viele Konstanten oder Abhängige, die da im Prinzip letztendlich mit reinspielen. Das kann man also so generell nicht sagen.
Aber es ist insgesamt, kann man schon sagen, die Verbindungsqualität hat sich in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren schon erheblich verbessert. Sie nutzen ja Videotelefonie auch schon eine ganze Weile, ne?
Ja, natürlich, klar. Und es ist halt immer abhängig davon, wo man gerade ist. Ist man wirklich nur in einem 3G-System oder in einem 4G?
Beim Mobilfunknetz, genau, ja, da kommt es ein bisschen auf die Art des Netzes an.
Ja, natürlich. Und wo man halt gerade steht, also man kann zwar in einem 4G sein, aber trotzdem irgendwie etwas weiter weg oder man wird gestört durch irgendein Signal. Mhm. Also das kann immer sein, letztendlich.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Jakob aus Korbach. Hallo, Frau Jakob. Was ist Ihre Frage?
Ja, guten Morgen. Das
guten
ist
Morgen.
Ein Hilfeschrei.
Ein Hilfeschrei.
Der begrenzten Zeit meine Frage kurz und knapp. Wie spielt man Halma mit einer lebenden und lebendigen Person auf der anderen Seite? Ich kann es hier nur online machen. Wir sind ein Spielekreis von 5 Leuten. Und wir treffen uns in dieser Corona-Zeit aus bestimmten Gründen jetzt nicht, aber wir möchten spielen. Können wir miteinander übers Internet spielen?
Ja, Halma, das klingt nach einer Variante, die durchaus gehen sollte. Frau Sartorius, haben Sie da eventuell einen Tipp, was man da machen kann, wie man ein brauchbares Online-Halma-Spiel finden kann?
Also jetzt speziell Halma habe ich leider auch noch nie online gespielt, aber ich denke schon, das kann man bestimmt mit den gängigen Tools, müsste das funktionieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal die Regeln von Halma, vielleicht kennt sich da jemand anders besser aus.
Vielleicht, Herr Pietsch, haben Sie noch einen Tipp, wo man da suchen könnte?
Ich würde sagen, bei kostenlos spielen, Denkspiele und sofort spielen und so weiter, gibt es also einfach mal den Google.
Entschuldigung, bitte? Sie brauchen uns nicht verhaspeln jetzt hier. Ich habe das Internet hoch und runter, wie gesagt, bin ich gegangen. Lebendig spielen kann man nicht. Es geht immer nur, wie gesagt, die einzelne Person gegen den Computer. Und ich suche und suche und suche. Punkt.
Uiuiui. Dann müssen wir da vielleicht auch noch. Also ich schaue nachher nochmal, ob ich vielleicht was finde, aber lassen Sie mal Ihre Telefonnummer uns da, beziehungsweise die haben wir ja. Ich schaue nachher nochmal, ob ich vielleicht noch was finde, weil das finde ich tatsächlich auch spannend. Frau Jakob, vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Meinert, was haben wir eventuell noch für Fragen?
Eike Neumann, wir möchten noch andere Programme besprechen oder dass sie wenigstens kurz angesprochen werden. Jitsi hatten wir gerade schon erwähnt. Herr Neumann sagt aber, es gibt auch noch Wire, Elements und Big Blue Button.
Ja, das sind Programme, da sind auch schon mal kurz die Namen, glaube ich, gefallen. Zumindest der Big Blue Button, den habe ich schon mal irgendwo gehört. Frau Sartorius, was sind das für Programme?
Big Blue Button nutzt man zum Beispiel ganz oft im Bildungsbereich. Da kann man sich auch das Programm auf dem eigenen Server installieren oder Instanzen nutzen, die schon im Internet sind und zur Verfügung stehen. Und dann kann man da halt auch mit mehreren Leuten Video chatten. Da hat man auch so ein Whiteboard, da hat man auch diese Räume, in die man Leute schickt. Genau, die anderen beiden Programme kenne ich, aber ich habe mich damit jetzt noch nicht so dolle beschäftigt. Also,
Ich glaube, Herr Pietsch hatte mit Jitsi auch schon mal gearbeitet. Das ist, glaube ich, auch ein relativ einfach zu benutzendes Programm. Was ist da der Vorteil, Herr Pietsch?
Ja, also der direkte Vorteil, also ich denke mal, dass vielleicht die Bandbreite ein bisschen geringer ist und deshalb relativ stabil ist. Aber ansonsten so der direkte Vorteil offeriert sich da mir eigentlich nicht, sagen wir es mal so.
Ich hatte in dem Zusammenhang gelesen, dass es auch im Zweifelsfall eine datenschutzfreundliche Variante ist, weil ich das im Zweifelsfall auch auf eigenen Servern benutzen könnte. Das ist natürlich wieder für Fortgeschrittene wahrscheinlich
ich suche meistens Dinge, die natürlich der normale Mensch letztendlich auch nutzen kann. Also das ist dann schon high sophisticated, dass man das sich selbst dann installiert. Dafür habe ich keine Anwendung, sagen wir es mal so.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt, ich sag mal, für die Seniorengruppen wahrscheinlich eher nicht ganz so interessant ist. Frau Sartorius, würden Sie sagen, Jitsi ist eher einfach zu benutzen oder ist auch eher was Komplizierteres?
Ja, ich wollte auch noch mal kurz vorhin zu der Frage mit der Verbindung sagen, manchmal liegt es auch am Browser. Also mit Google Chrome funktionieren die meisten Programme am besten.
Okay.
Aber Jitsi ist eigentlich sehr leicht zu bedienen. Also da gibt es zum Beispiel vom Chaos Computer Club, der hat so eine Liste mit mehreren Instanzen, die frei im Internet verfügbar sind und in Deutschland stehen die Server.
Das sind quasi Server, die man nutzen kann, diese Instanzen, die Sie sagen, über die dann die Verbindung hergestellt wird, ne?
Genau, da muss man einfach nur einen Raumnamen eingeben, der nicht leicht zu erraten sein sollte. Und dann klickt man auf Los und kann dann schon mit einem Link die Leute dazu einladen. Aber man sollte die Räume immer mit dem Passwort sichern, weil sonst halt auch ungebetene Gäste da reinkommen könnten.
Das möchte man nicht haben, das kann ich mir vorstellen. Herr Meinert, was haben wir noch für Fragen?
Ein kleiner Hinweis von Herrn Dummann aus Itzehoe. Er sagt, für weltweite Kommunikation spricht ja schon jahrelang der Amateurfunk. Es gibt viele Amateurfunker weltweit, die miteinander kommunizieren. Und da gibt es jetzt auch eine App, mit der man im Internet zum Amateurfunk sich einklicken kann. Soweit dieser Hinweis. Es gibt auch neue Agenturen, die an den Start gehen. In Berlin haben wir gehört, gibt es morgen ein Konzert von einer Z-Art-Agentur, wo man sich auch einklicken kann. Die Frage, die
per
sich aber
dann
ist wohl nicht immer kostenlos, aber tolle Musik kann man ja probieren. Mhm. Und eine Frage, die sich immer, immer wieder stellt, ist der Mbit, der Megabit-Verbrauch, vor allen Dingen bei den Handys. Wie viel wird der Datenverbrauch? Wie viel wird er verbraucht und wann wird es teuer, vor allen Dingen auch die Frage?
Das ist eine gute Frage. Frau Sartorius, wie muss ich mir das dann eigentlich vorstellen? Wie viel Daten verbraucht so ein Videoanruf?
Das kommt drauf an. Moment, da hatte ich auch eine Mail von einem Kollegen mal erhalten. Also wenn man das mal selbst überwachen will, kann man ja auch bei macOS zum Beispiel unter der Aktivitätsanzeige immer gucken, was die Programme gerade aktuell ziehen. Und bei Windows geht das auch, da heißt das ein bisschen anders, aber das kann man sich auch angucken.
Task Manager.
Im Taskmanager, genau. Aber Sie würden grundsätzlich vermutlich sagen, Videotelefonieren sollte man sehr, sehr genau überlegen, ob man das mit seinem Datenvolumen von unterwegs macht mit dem Smartphone, oder?
Ja, schon. Also mein Kollege hatte mir zum Beispiel geschrieben, dass man bei 4 Leuten gleichzeitig ungefähr so 10 bis 15 Mbits verbraucht. Genau, das war jetzt auch so eine Schätzung.
Ja, vielleicht noch eine letzte Frage, Thomas Meinert.
Ja, die Frage ist jetzt für die Unerfahrenen. Die Party fällt aus, klar. Aber jetzt suche ich eine Möglichkeit, schreibt ein Hörer, wo ich in einem 3-stündigen Zeitfenster am Abend bis zu 50 Gratulanten, sage ich mal, digital auflaufen lassen kann oder einlaufen, wie immer man das nennen will. Also, wie organisiere ich das?
Was könnten Sie da vielleicht empfehlen, Frau Sartorius?
Ja, also wir hatten ehrlich gesagt vor kurzem eine Geburtstagsfeier auch über Skype in dem Fall. Das lief eigentlich relativ problemlos. Da wurde vorher auch so ein Einladungslink rumgeschickt und dann zu der Uhrzeit, wo es dann halt stattfand, haben wir alle auf den Link sozusagen geklickt und sind da reingegangen in das Meeting. Das geht aber mit jedem anderen Programm auch.
Und man kann da auch noch mal ein bisschen später reingucken. Man muss nicht unbedingt Punkt um die Uhrzeit das anklicken, oder?
Nee, genau, ja.
Na, ja. Was man vielleicht beachten sollte, ist, dass manche Programme auch eine Zugangsbeschränkung haben. Also ich habe zum Beispiel Hausparty auch mal privat ausprobiert und da haben wir festgestellt, dass man da, glaube ich, immer nur mit 8 Personen gleichzeitig in dem Raum sein konnte. Und da mussten dann die Gratulanten quasi sich abwechseln, dann immer mal wieder rausgehen, damit neue reinkommen konnten. Da muss man dann, also wenn man so eine Party vorhat, vielleicht einfach mal die Dienste vergleichen, gucken, wo man keine Teilnehmerbegrenzung hat. Aber bei Skype sollte das tatsächlich auch funktionieren.
Ja, und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher auch schon zu Ende. Ich sage vielen Dank an meine Expertinnen und Experten, Lisa Höcklin von der Verbraucherzentrale Brandenburg, Michael Pietsch vom Verein Generationengerechtes Wohnen und Kim Sartorius vom Computermagazin CT. Ich sage auch vielen Dank an die Kollegen hinter den Kulissen in Regie und Technik und am Hörertelefon und natürlich auch wie immer vielen, vielen Dank an die vielen Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen beteiligt haben. Wir konnten sie nicht alle beantworten, das tut mir leid. Nächste Woche begrüßt Sie dann an dieser Stelle mein Kollege Philipp Banse zum Marktplatz. Sein Thema dann ein halbes Jahr ohne Aufträge, Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige. Kommenden Donnerstag wieder um 9:58 hier im Deutschlandfunk. Und im Anschluss an diese Sendung läuft dann nach den Nachrichten wie gewohnt Umwelt und Verbraucher mit meiner Kollegin Jule Reimer. Und dort geht es heute unter anderem um Tricks beim Versicherungsverkauf. Tja. Und das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.